Herzlich willkommen im AKI-Podcast. Heute schlauen wir uns auf zu dem Thema Chinas Energiewende, Kernfusionsforschung und die Modernisierung der Landwirtschaft. Teil 4 unserer fünfteiligen Serie.
Mhm. Und da haben wir heute wirklich ein paar massive Themen auf dem Tisch.
Absolut. Also wir analysieren ja diese ganzen Dokumente und Insiderberichte zum 15. Fünfjahresplan Chinas. Also für die Jahre 2026 bis 2030. Und um da reinzukommen, stell dir mal vor, du baust ein hochmodernes Krankenhaus.
Okay, ich bin gespannt.
Du installierst auf dem Dach das allerbeste, effizienteste Solar- und Windsystem der Welt. Absolute Hightech, gigantische Speicherkapazitäten. Alles blinkt und ist smart.
Klingt super.
Ja, aber dann gehst du runter in den Keller und baust dort festhalten massenhaft riesige, schmutzige Dieselgeneratoren ein.
Okay. Warum sollte man das tun?
Genau, das ist die Frage. Weil du unter keinen Umständen akzeptieren kannst, dass bei einer Flaute, also wenn oben auf dem Dach mal kein Strom produziert wird, unten auf der Intensivstation die Lichter ausgehen.
Ah, okay, verstehe. Das ist wirklich ein starkes Bild für das, was wir hier in den Daten sehen.
Ja, oder? Und genau dieses Bild musst du, also du als Zuhörer, jetzt mal im Kopf behalten. Wir reden hier heute nämlich nicht über ein paar trockene Wirtschaftszahlen.
Nee. Absolut nicht. Das ist der radikale Umbau von einem ganzen System.
Richtig. Ein Land mit einer rapide alternden Bevölkerung und einem echt gigantischen Energiehunger sucht nach, absoluter technologischer und physischer Autarkie.
Und das betrifft uns hier in Europa eben auch ganz direkt.
Ganz genau. Weil dieser Umbau unsere Klimaziele, unsere Industrie und unsere Lieferketten massiv unter Druck setzt.
Wenn wir uns die Daten ansehen, zieht sich dieser Fokus auf Sicherheit wirklich wie ein roter Faden durch. Und dein Krankenhausbeispiel, das beschreibt dieses aktuelle, man muss es Klimaparadoxon nennen, in China bemerkenswert präzise.
Ja, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn man sich die Zahlen ansieht, denkt man, man schaut auf zwei völlig verschiedene Länder.
Mhm.
Auf der einen Seite bricht China wirklich jeden Rekord bei den Erneuerbaren. Ende 2025 lag die Kapazität bei unfassbaren 2,34 Terawatt.
Wahnsinn.
Das sind knapp 60% der gesamten installierten Leistung. Allein Wind und Solar lagen bei 1,84 Terawatt. Da fließen in einem einzigen Jahr mal eben 630 Milliarden US-Dollar rein.
Das ist quasi die Hightech-Anlage auf dem Dach.
Exakt. Aber dann schauen wir in den Keller. Gleichzeitig werden massiv neue Kohlekraftwerke gebaut. Allein 2025 wurden wieder 162 Gigawatt an neuen Kohleprojekten vorgeschlagen oder sogar reaktiviert. Kohle liefert immer noch 51% der Stromerzeugung dort.
Ja.
Ich meine, wie passt das zusammen?
Der Schlüssel dazu, also zu diesem Paradoxon, liegt eigentlich im Jahr 2021.
Was war da nochmal genau?
Da erlebte China richtig schwere Stromausfälle. Es gab extreme Dürren, die haben die Wasserkraftwerke lahmgelegt. Fabriken mussten wochenlang schließen.
Ah, und globale Lieferketten sind gerissen, richtig?
Genau. Und das war für die politische Führung ein tiefgreifendes, fast schon traumatisches Erlebnis. Die Erkenntnis daraus war halt, man kann sich nicht auf externe Energieimporte verlassen. Und auch nicht auf unberechenbares Wetter.
Also bauen Sie jetzt Kohle ohne Ende?
Ja. Aber eben nicht als Abkehr von den Klimazielen. Der CO2-Peak ist weiterhin vor 2030 fest eingeplant. Die Kohle fungiert hier quasi als der ultimative inländische Sicherheitsanker.
Aber Moment, rein technisch gesehen macht das doch riesige Probleme.
Inwiefern?
Naja, ein Kohlekraftwerk verbrennt Kohle, erzeugt Dampf, treibt eine Turbine an. Das dauert Stunden, um überhaupt hochzufahren. Das läuft am besten, wenn es Tag und Nacht einfach durchfeuert.
Mhm, stimmt.
Wie soll denn so ein träger Gigant als flexibler Notnagel für schwankenden Solarstrom dienen?
Und da greift China massiv in die Ingenieurskunst ein. Wir sehen in den Plänen ein Programm für sogenannte Flexibility Retrofits.
Also Umrüstungen zur Flexibilisierung?
Ganz genau. China baut hunderte Gigawatt an bestehenden und auch neuen Kohlekraftwerken technisch um. Normalerweise muss so ein Kraftwerk bei mindestens 50% seiner Leistung laufen, um überhaupt stabil zu bleiben.
Okay.
Aber durch fortschrittliche Thermodynamik, spezielle Dampfbypässe und angepasste Brennertechnologien drücken die diese Mindestlast auf teilweise 20% runter.
Krass. Das Kraftwerk glüht also quasi nur noch auf kleiner Flamme vor sich hin.
Exakt. ohne viel Strom ins Netz zu drücken. Sobald aber die Sonne untergeht oder der Wind plötzlich abflaut, können diese Dinger extrem schnell hochfahren.
Ah, verstehe. Das ist dann dieses Peak-Shaving, von dem man liest. Sie rasieren die Verbrauchsspitzen ab.
Richtig.
Das heißt, die bauen Kohlekraftwerke gar nicht, um sie im Dauerbetrieb laufen zu lassen, sondern buchstäblich als, ja, als gigantische mechanische Batterien, die nur auf Abruf dastehen?
Genau das ist die Strategie. Und die Daten belegen auch, dass das bereits funktioniert. Im ersten Quartal 2025 gingen die tatsächlichen Emissionen im Stromsektor sogar leicht zurück.
Echt? Trotz der neuen Kohlekraftwerke?
Ja. Weil die enormen Mengen an neuem Wind- und Solarstrom die Kohle tagsüber einfach aus dem Netz drängen. Die Kraftwerke stehen da, die Betriebskosten laufen zwar weiter, aber sie verbrennen schlichtweg weniger Kohle.
Wahnsinn!
Das eigentliche Emissionsparadoxon verschiebt sich jetzt eher so in die Schwerindustrie. Da wird Kohle zunehmend direkt als Rohstoff für die Chemieproduktion genutzt, um unabhängiger von Öl- und Gasimporten zu sein.
Aber gut, wenn du jetzt ein Stromnetz hast, das im Sekundentakt zwischen gigantischen Solarparks in der Wüste und diesen aufgerüsteten Kohlemeilern an der Küste hin und her schaltet, da platzen dir doch irgendwann die alten Kupferleitungen.
Definitiv.
Das Management von diesen Strommengen muss doch ein logistischer Albtraum sein.
Absolut. Ohne ein völlig neuartiges Stromnetz würde das sofort kollabieren. Deshalb plant der staatliche Netzbetreiber, State Grid, bis zum Ende des Jahrzehnts gigantische Investitionen. Wir reden von 4 Billionen Renminbi.
4 Billionen? Okay.
Ja, das ist ein komplettes Redesign der physischen und digitalen Infrastruktur. Und der Fokus verlagert sich hier massiv auf künstliche Intelligenz.
Da taucht in unseren Quellen immer wieder dieses Guangming Foundation Model auf.
Mhm. Ja.
Was unterscheidet das denn von einer ganz normalen Netzsteuerungssoftware? Ich meine, sowas haben wir in Europa ja auch.
Normale Netzsoftware reagiert meistens linear auf das, was im Netz passiert. Ein Foundation Model, wie wir es aus der KI-Forschung kennen, also denk da mal an die Architektur hinter ChatGPT, das prädiziert komplexe Muster.
Okay, also es schaut in die Zukunft.
Genau. Das Guangming-Modell wird darauf trainiert, Millionen von Datenpunkten einer Megastadt gleichzeitig zu verarbeiten. Es analysiert in Echtzeit Wetterdaten. Es berechnet, wie viel Strom die Solaranlagen in genau 10 Minuten liefern werden.
Und weist gleichzeitig, wann die Schicht in einer großen Fabrik endet.
Exakt. Und koppelt das dann noch mit den Ladezyklen von tausenden Elektroautos. Es orchestriert Erzeugung, Last und diese riesigen zentralisierten Batteriespeicher in Echtzeit, um Engpässe zu verhindern, bevor sie überhaupt entstehen.
Warte, wenn China dieses massive, zentral gesteuerte KI-Netz mit riesigen Batteriespeichern in der inneren Mongolei oder in Xinjiang baut, laufen wir dann hier in Europa komplett in die falsche Richtung?
Wie meinst du das?
Naja, bei uns schraubt sich jeder einen kleinen Heimspeicher in den Keller. Wir haben smarte Wärmepumpen und sogenannte virtuelle Kraftwerke. Da werden abertausende kleine Anlagen intelligent zusammengeschaltet.
Mhm.
Ich habe gelesen, der Wohnsektor in Europa macht unglaubliche 57% der neuen Batteriekapazitäten aus. Ist unser System im Vergleich zu Chinas Gigantismus zum Scheitern verurteilt?
Also das ist eine essentielle Unterscheidung. Aber absolut kein Grund zur Panik. Wir sehen hier einfach zwei völlig unterschiedliche Wege zur Netzstabilität.
Okay, erklär mal.
China führt bei der schieren Skalierung, bei massiver Hardware und eben dieser zentralen, staatlich gelenkten Steuerung. Europa hat dafür einen systemischen Vorteil bei dezentralen, marktgetriebenen Lösungen.
Also diese virtuellen Kraftwerke, die VPPs?
Genau. Bei uns bündeln sogenannte Aggregatoren die Heimspeicher, E-Autos und Wärmepumpen von Privatleuten. Wenn das Netz Strom braucht, zieht der Aggregator für ein paar Minuten Energie aus, sagen wir 10.000 privaten Autobatterien.
Und bezahlt die Besitzer dafür?
Richtig. In China stecken diese dezentralen VPP-Lösungen oft noch in der Pilotphase, weil das System extrem zentralistisch gedacht ist. Europas Ansatz ist sehr widerstandsfähig, weil er auf Millionen von unabhängigen Knotenpunkten basiert.
Verstehe. Also Zentralismus gegen Dezentralität. Aber selbst das intelligenteste Netz braucht letztlich Strom. Und China weiß ja auch, dass sie sich nicht ewig auf Kohle als Backup verlassen können.
Definitiv nicht.
In dem Moment, in dem wir über absolute, saubere und grenzenlose Autarkie für die 2030er und 2040er Jahre sprechen, landen wir in den Dokumenten unweigerlich bei der Kernfusion.
Ja, ein riesiges Thema im 15. Fünfjahresplan.
Bisher kannte man da ja vor allem das internationale Projekt ITER in Südfrankreich. Da ist China ja auch beteiligt.
Genau. Und Chinas eigene Anlage, HL3, dient offiziell auch noch als Satellit für ITER, um da physikalische Experimente durchzuführen. Aber, und das ist neu, der Plan zeigt einen sehr aggressiven Strategiewechsel.
Sie wollen das alleine durchziehen?
Ja. China bereitet sich darauf vor, aus dem Schatten dieses internationalen Konsortiums herauszutreten. Mit dem Projekt Best Est in der Stadt Hefei bauen die einen eigenständigen Demonstrator.
Demonstrator? Was bedeutet das in dem Kontext? Wir reden ja noch nicht von einem Reaktor, der mir morgen den Strom für meine Kaffeemaschine liefert, oder?
Nee. Ein Demonstrator ist der kritische Schritt zwischen einem reinen Forschungslabor und einem kommerziellen Kraftwerk. Das Projekt Best Est soll so eine Fusionsleistung von 20 bis 200 Megawatt erreichen.
Okay.
Das Ziel ist zu beweisen, dass man nicht nur ein Plasma für ein paar Sekunden heiß machen kann, sondern Nettoenergie gewinnt. Und dass die Materialien diesen extremen Bedingungen über längere Zeit standhalten. Die Vollmontage hat bereits 2025 begonnen.
Und wann soll das fertig sein?
Geplant ist 2027.
2027. Wahnsinn, das ist in der Welt der Fusionsforschung praktisch morgen früh. Normalerweise dauern solche Projekte doch Jahrzehnte.
Ja.
Wie finanzieren die dieses immense Risiko?
Durch eine echt faszinierende Struktur der Risikoverteilung. Hinter diesem Projekt stehen 34 verschiedene Gesellschafter.
34?
Ja, eine Mischung aus Staatsbetrieben, Forschungsinstituten und Industrie. Die bündeln riesiges Kapital, weil das kommerzielle Risiko für einen einzelnen Akteur viel zu hoch wäre.
Clever.
Es ist eine strategische Wette. Die 2020er Jahre nutzt China, um das System mit Erneuerbaren und Kohle-Retrofits zu stabilisieren. Aber die Fusion ist quasi ihr Ticket zur absoluten Energieunabhängigkeit ab Mitte des Jahrhunderts.
Okay, aber unbegrenzte Energie aus einem perfekten Fusionsreaktor löst Chinas unmittelbarstes physisches Problem nicht.
Welches meinst du?
Naja, du kannst eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen nicht mit Strom ernähren.
Ah, ja.
Womit wir bei Chinas größter Schwachstelle in ihrer Sicherheitsarchitektur sind: Demografie und Landwirtschaft.
Absolut. Die demografische Krise dort ist beispiellos. Wir sprechen hier über die massiven, zeitverzögerten Auswirkungen der Ein-Kind-Politik.
Die Gesellschaft altert extrem schnell.
Genau. Und es gibt ein extremes Geschlechterungleichgewicht. Teilweise kommen da 111 Männer auf 100 Frauen. Und was das für die Landwirtschaft bedeutet, ist fatal. Es fehlen schlichtweg die jungen Hände auf den Feldern.
Die ältere Generation der Bauern geht in Rente und die Jugend, naja, die drängt in die Städte, nicht auf den Traktor.
Richtig.
In unseren Quellen taucht in dem Zusammenhang auch ein Begriff von Jörg Wutschter auf. Das ist der ehemalige Präsident der EU-Handelskammer in China. Er spricht von Involution.
Ein sehr treffendes Konzept.
Finde ich auch. Es ist wie so ein Hamsterrad, das sich immer schneller dreht, aber niemand kommt vom Fleck. Ein mörderischer interner Wettbewerb in der Gesellschaft. Alle strampeln sich ab, arbeiten 996, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche.
Ja.
Aber der wirtschaftliche Kuchen wächst nicht mehr. Wie löst man denn dieses Problem der fehlenden Arbeitskräfte auf dem Acker?
Indem man den menschlichen Faktor systematisch durch Hochtechnologie ersetzt. Agrartech ist da keine Spielerei mehr. Das ist existenzielle Notwendigkeit.
Wir reden jetzt aber nicht von ein paar Traktoren mit GPS-Steuerung, oder?
Nee, absolut nicht. In China sind bereits über 300.000 hochspezialisierte Agrardrohnen im Einsatz. Es gibt mehr als 1.000 völlig unbemannte Farmen. Die Regierung hat das Ziel ausgegeben, die Informatisierung der landwirtschaftlichen Produktion bis 2028 auf über 32% zu steigern.
Wahnsinn! Und wie sieht das in der Praxis aus? In den Unterlagen ist oft von digitaler Phänotypisierung die Rede. Das klingt für mich eher nach einem Genetiklabor als nach einem Maisfeld.
Es ist im Grunde genau das, ein Freiluftlabor. Also normalerweise bedeutet Pflanzenzüchtung ja, man sät verschiedene Sorten, wartet eine ganze Saison und schaut dann, welche den besten Ertrag bringt.
Das dauert Jahre.
Eben. Bei der digitalen Phänotypisierung fliegen Drohnen mit multispektralen Kameras über die Felder. Die analysieren in Echtzeit den Stresslevel einzelner Blätter. Die messen den Wassergehalt und erkennen Krankheiten, bevor sie für das menschliche Auge überhaupt sichtbar sind.
Und was machen die mit all diesen Daten?
KI-Modelle verknüpfen diese Daten sofort mit dem genetischen Profil der Pflanze. So können sie extrem schnell, teilweise mit Methoden wie Geneditierung, neue Sorten züchten, die robuster gegen Dürren sind oder einfach mehr Ertrag bringen.
Krass!
Das Fuxifarm-Modell ist da so ein Paradebeispiel. Autonome Systeme übernehmen Aussaat, Düngung und Ernte, alles gesteuert von KI. Die Betriebskosten sinken dramatisch und die Effizienz steigt messbar.
Das klingt nach einem totalen Triumph der Ingenieurskunst. Jörg Wuttke hat ja auch betont, dass China eine unglaublich tiefe Bank an gut ausgebildeten Ingenieuren hat.
Definitiv.
Aber können diese Ingenieure wirklich jedes physische Problem einfach wegarbeiten? Ich meine, wenn wir uns die Daten zu Mais und Soja ansehen, offenbart sich da ein richtig klaffendes Paradox.
Ja, da sprichst du einen extrem wunden Punkt an. Bei Mais greift diese technologische Strategie nämlich hervorragend. Durch dieses genetierte Saatgut und diese extreme Präzisionslandwirtschaft hat China seine Importquote bei Mais auf unter 1% gedrückt.
Okay, das ist faktisch absolute Autarkie.
Genau. Aber bei Soja stoßen sie an eine ganz harte physische Grenze.
Lass mich die Zahlen dazu kurz einordnen, weil die sind echt verrückt. China produziert knapp 21 Millionen Tonnen Soja selbst, aber sie importieren fast 112 Millionen Tonnen.
Ja.
Das ist ein Faktor von über 5. Das ist doch eine gigantische Abhängigkeit vom Weltmarkt. Warum funktioniert bei Soja nicht das, was bei Mais so brillant klappt?
Weil Soja ein geometrisches Problem ist, kein rein technologisches.
Geometrisch? Wie meinst du das?
Naja, Soja liefert pro Hektar deutlich weniger Kalorien und Ertrag als Mais. Um diese riesigen Mengen an Soja anzubauen, was ja vor allem als proteinreiches Tierfutter für Schweine- und Geflügelzucht benötigt wird, braucht man gewaltige, zusammenhängende Ackerflächen.
Ah, okay.
Und genau die hat China nicht. Im Verhältnis zu seiner Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen verfügt China über extrem wenig nutzbares Ackerland.
Stimmt, ein Großteil des Landes besteht ja aus Bergen, Wüsten und diesen riesigen urbanen Megastrukturen.
Exakt. Und hier greift dann die Realität. Man kann fehlendes Land nicht einfach herbeiprogrammieren. Eine Drohne kann eine Sojapflanze effizienter düngen, sicher. Aber sie kann nicht den Platz für 10.000 neue Pflanzen erschaffen.
Das heißt, diese fundamentale physische Limitierung bedeutet, dass China bei Proteinen langfristig massiv auf Importe angewiesen bleiben wird.
Ganz genau. Daran ändert auch die beste KI nichts.
Okay, wenn China also auf der einen Seite eine absolute technologische Übermacht bei erneuerbaren KI und Drohnen aufbaut, sich radikal auf Sicherheit fokussiert, aber bei Ressourcen wie Ackerland strukturell limitiert bleibt, wo lässt das eigentlich den Rest der Welt?
Gute Frage.
Vor allem, wo bleibt Europas und speziell unsere deutsche Wirtschaft, die jahrelang extrem gut vom Export nach China gelebt hat?
Hier kommen wir zu einem sehr schmerzhaften Reality-Check. Europas Abhängigkeit ist besorgniserregend. Schauen wir mal auf die Energiewende. Bei Solarmodulen kommen 98% unserer Importe aus dem Nicht-EU-Ausland direkt aus China.
98%. Das ist ein faktisches Monopol.
Ja, bei Batterien, also dem Herzstück der E-Mobilität und der Netzspeicherung, kontrollieren China und die USA zusammen 87% der globalen Produktionskapazität.
Und was macht die EU?
Die Europäische Union baut gerade einmal 7%. Jörg Wuttke warnt da sehr eindringlich davor, dass China durch seine massiven Überkapazitäten im eigenen Land nun einen extremen Exportdruck aufbaut.
Also weil der heimische Konsum in China wegen der Wirtschaftslage gerade stottert.
Richtig. Sie drücken hochsubventionierte, extrem billige Hightech-Produkte auf den Weltmarkt. Das droht eine Deflationswelle auszulösen, die europäische Industrien schlichtweg überrollen könnte.
In den Berichten über diese chinesische Übermacht stolpere ich immer wieder über einen kulturellen Aspekt, die sogenannte Chapodur-Mentalität.
Ah, ja, ja. Ein sehr interessantes Konzept.
Das heißt, übersetzt ja so viel wie passt schon oder ist gut genug. Das Prinzip ist quasi, wenn ein Produkt zu 80% fertig ist, werfen wir es auf den Markt, testen es am Kunden und bessern dann blitzschnell nach.
Genau.
Wir in Deutschland haben ja traditionell diese 100%-Mentalität. Wir prüfen alles zu Tode, regulieren es, testen es in endloser Grundlagenforschung bis zur absoluten Perfektion. Und wenn wir dann endlich fertig sind, ist der chinesische Konkurrent schon 3 Generationen weiter.
Das ist oft so, ja.
Sind wir mit unserem Perfektionismus einfach zu langsam für diese neue Welt? Müssen wir lernen, ein bisschen mehr Chapuduau zu sein?
Das ist ein echt schmaler Grat. Es geht definitiv um Agilität, aber Chapodur hat seine klaren Grenzen.
Wo denn zum Beispiel?
Wenn du eine Software entwickelst oder eine Consumer-App baust, dann ist es großartig, ein unperfektes Produkt schnell auf den Markt zu bringen und mit Updates zu fixen. Aber wenn du ein Wasserstoffkraftwerk baust, ein autonomes Stromnetz steuerst oder landwirtschaftliche Maschinen für extremes Terrain entwickelst, dann führt 80% Genauigkeit zu katastrophalen Fehlern.
Stimmt, da will ich keine 80% Lösung.
Eben. Die Strategie für deutsche Unternehmen darf deshalb auf keinen Fall lauten, Chinas Massenproduktion bei Standard-Solarmodulen oder einfachen Batterien frontal anzugreifen. Diesen Skalenkrieg über den Preis haben wir ohnehin bereits verloren.
Okay, sondern?
Wenn wir den Massenmarkt abschreiben müssen, wo verbergen sich dann die Chancen im 15. Fünfjahresplan für uns? Die Chancen liegen exakt dort, wo die Chapeau-Dur-Mentalität versagt, in den extrem komplexen, hochpräzisen Nischen. Deutsche Ingenieurskunst ist genau dann gefragt, wenn es in die Details geht, die China selbst noch nicht perfekt beherrscht.
Hast du da ein Beispiel aus dem Plan?
Ein gutes Beispiel ist die Cybersecurity. Wenn China seine gesamten Megastädte über das Guangming-KI-Modell steuert, darf dieses System unter keinen Umständen gehackt werden. Hier sind Zertifizierung, Sicherheitsprotokolle und Verschlüsselung made in Germany extrem wertvoll.
Also weniger die großen Solarpaneele bauen, sondern die sensible Infrastruktur dahinter absichern. Gibt es noch andere greifbare Bereiche?
Ja, die Prüf- und Messtechnik. Wenn China neue Wasserstoffinfrastrukturen in extremen Umgebungen aufbaut, braucht es Sensoren, die zu 100% zuverlässig arbeiten, nicht zu 80%.
Macht Sinn.
Ein weiteres, sehr anschauliches Feld ist die Landwirtschaft. Wir haben vorhin über die riesigen Drohnen und autonomen Traktoren für flaches Land gesprochen. Aber in Südchina gibt es Millionen von Hektar an hügeligem, unebenem Terrain.
Ah, da kommen die riesigen Standardmaschinen nicht weiter.
Genau. Hier sucht China händeringend nach hochrobuster, smarter Spezialmechanik. Zum Beispiel kleine, autonom agierende Maschinen für Hanglagen.
Spannend.
Auch die Co-Entwicklung in den geplanten chinesischen Null-Carbon-Parks, wo ganze Industriegebiete emissionsfrei werden sollen, bietet riesige Potenziale für spezialisiertes Umweltengineering. Es geht für europäische Firmen darum, sich tief in den Lieferketten als unentbehrlicher Spezialist zu verankern.
Das entschlüsselt, sieht man kein klassisches Wirtschaftsprogramm, wie wir es aus Europa kennen. Das ist ein knallharter Sicherheits- und Überlebensplan.
Absolut.
China nutzt aufgerüstete Kohlekraftwerke als gewaltige Backup-Batterien im Keller, baut gigantische, zentral von KI gesteuerte Stromnetze auf und ersetzt fehlende Landwirte durch Heerscharen von Drohnen und Algorithmen. Für den Rest der Welt bedeutet das einen unerbittlichen Konkurrenzdruck. Aber es gibt eben diese lukrativen Nischen für jene, die aufhören, sich im Massenmarkt aufzureiben und sich stattdessen auf hochkomplexe Problemlösungen fokussieren.
Richtig. Und wenn wir über diese hochkomplexen Probleme nachdenken, speziell über gigantische KI-Modelle wie das Guangming-Modell, gibt es noch einen finalen Aspekt, den Jörg Wuttke in seinen Analysen aufgeworfen hat, der das ganze Ausmaß dieser Transformation zeigt.
Was für ein Aspekt ist das?
Diese gigantischen Rechenzentren, die in China und den USA gerade für das Training von künstlicher Intelligenz hochgezogen werden, stoßen auf der Erde an harte physische Grenzen.
Also vom Platz her?
Nicht nur das. Sie fressen Unmengen an Energie und benötigen astronomische Mengen an Wasser zur Kühlung der Server. Wuttke merkt an, dass strategische Planer bereits auf den ultimativen, unbegrenzten Ort für diese Rechenleistung schauen.
Welchen Ort?
Den Weltraum.
Moment, Rechenzentren im Orbit?
Genau. Im Weltraum herrschen eisige Temperaturen, die das Kühlproblem sofort lösen. Es gibt unendlich viel Platz und durch riesige Solarsegel hätte man Zugang zu grenzenloser, konstanter Solarenergie, ohne sich jemals um Wolken- oder Tag-Nacht-Zyklen kümmern zu müssen.
Wahnsinn!
Der eigentliche Wettlauf um die KI-Vorherrschaft könnte sich in den 2030er Jahren, also zunehmend von der Erde, in den Orbit verlagern. Die Frage, die wir uns in Europa stellen müssen, ist: Werden unsere Unternehmen das technologische Rüstzeug haben, um in diesem völlig neuen Space Race für KI-Infrastruktur eine Rolle zu spielen? Oder schauen wir nur von unten zu?
Das ist wirklich ein Gedanke, der nachklingt. Krass. Um noch ein letztes Mal auf unser Bild vom Anfang zurückzukommen. Wenn China das weltgrößte hochtechnisierte Krankenhaus baut, im Keller den Diesel brummen lässt und oben auf dem Dach die Solarpaneele glänzen, dann dürfen wir in Europa nicht einfach nur die Patienten in diesem globalen System sein.
Stimmt.
Wir müssen diejenigen sein, die die absolut unentbehrlichen, hochpräzisen medizinischen Instrumente dafür liefern, egal ob hier auf der Erde oder irgendwann da oben im Orbit. Danke dir für die Analyse dieser massiven Umwälzungen und danke an dich da draußen fürs Zuhören. Bleib neugierig, denk drüber nach und bis zum nächsten Mal.